Ja, ich freue mich. Ich bin ganz gespannt, was wir da so zusammen hinkriegen. Da habe ich ja schon eine spezielle Meinung zur Pädagogik bzw. zur Erziehung. Und ich habe ja auch tatsächlich ganz, ganz viele Nachfragen von Menschen, die zu mir zur Beratung kommen und da wirklich mit ihren Kindern heute Probleme haben. Sei es, dass sie viel schreien und sei es, dass sie nicht wissen, wo sie mit der Erziehung ansetzen und wie sie es machen sollen. Und auch wirklich, wirklich sehr gestresst sind von ihren Kindern. Das ist wirklich, finde ich, ein auffälliges Phänomen heute in der Zeit.
Aber du hast nicht nur, finde ich, viele, viele Nachfragen, sondern du hast selber auch viele, viele Kinder. Ich meine, ich bin ja jetzt nicht alleine, wir sind zu viert. Und ich finde, wir sind jetzt 30, 29, 28 und 24.
25?
Nein.
Ja.
Siehst du, ist das ein Teil gelungener Pädagogik, weil man das Alter der Kinder vergisst? Der ist 24. Aber wie viel bewusste Erziehung und Pädagogik steckt denn dahinter? Weil ich finde total faszinierend, dass wir ja extrem unterschiedlich heute alle sind.
Also ich denke mal, das ist auch so einer meiner Ansätze, die ich den Menschen da immer ein bisschen vermitteln möchte. Ich würde zum Beispiel niemals erzählen, dass die Erziehung meiner Kinder sehr gut gelungen ist oder so, weil Danke. Ich finde, das kann man erst sagen, wenn diese Kinder 60 sind oder alt sind oder selber ihr Leben schon im Griff haben und gestaltet haben und wirklich auch ihr Potenzial leben. Also von daher ist gelungene Erziehung, finde ich, schwierig einzuschätzen und würde ich mich auch gar nicht, jetzt würde ich nicht bewerten oder beurteilen wollen. Aber ich denke schon, dass man für sich selbst einen Weg finden muss. Und da ist eins, was ich den Eltern auch mitgeben möchte, wieder auf sich vertrauen zu lernen, also mehr wieder auf dieses einfach Menschliche zurückzukommen und den eigenen Grundgefühlen und den eigentlichen, den eigenen Zugängen zu den eigenen Kindern wieder zu fühlen, zu wahrzunehmen. Und das ist natürlich was, was ich schon sehr gelebt habe. Ja, ich habe 4 Kinder und das waren wunderbare Zeiten. Nicht nur im Rückblick hat man das ja ein bisschen immer noch, verschönt man das ja ein bisschen. Aber ich glaube einfach, dass es glaube ich, schon eine ganz gute Zeit war und wir viel Schönes hingekriegt haben.
Ja, aber weißt du, was ich immer tatsächlich super schwierig finde zu beurteilen? Also du hast uns in meiner Erinnerung, wer weiß, wie sehr ich das geschönt habe oder so, uns ja relativ wenig Grenzen gesetzt. Du hast uns ja sehr machen lassen, was wir wollten. Ob das jetzt irgendwann im Teenageralter Shisha rauchen oder im Kleinkind-Jungenalter Kleider tragen war. Du bist aber damit auch nie auf die Nase gefallen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt an die Schulzeit denke, du hast uns gesagt, okay, wenn ihr nicht gehen wollt, ich schreibe euch eine Entschuldigung. Das haben wir aber auch nie ausgenutzt. Finde ich so eine Henne-Ei-Sache. Was war zuerst da? Haben wir es nie ausgenutzt, weil du uns die Freiheit und die Eigenverantwortung gegeben hast? Oder hattest du einfach Glück, dass du Kinder hattest, die irgendwie obrigkeitshörig genug waren, dass sie es halt nie ausgekostet sind? Also das finde ich super schwierig zu beurteilen.
Ist auch schwierig zu beurteilen, kann ich gar nicht sagen. Ich glaube einfach nur, dass ich so über meinen Hintergrund ja, ein Teil ja auch aus der Anthroposophie oder aus der Waldorfpädagogik, mir selbst eine ganz gute Basis immer wieder geschaffen habe, so als Vorbild zu leben. Also ich habe weniger über Verbote als vielmehr authentisch zu bleiben, als Mama das zu machen. Ich finde das heute immer so witzig. Ich habe damals, wir haben ja lange keine Medien gehabt, das heißt lang kein Fernsehen geguckt und Telefon und Handys gab es ja sowieso alles gar nicht. Wir haben also sehr, wie kann man das sagen, sehr natürlich gelebt, würde ich mal sagen. Ich habe dann zum Beispiel gekocht und war ganz selbstverständlich, dass alle Kinder, bis auf Valentin, der war ja da noch nicht geboren, aber ihr drei Großen, einfach mit in der Küche wart. Ihr habt mitgewurschtelt, ihr habt mitgekocht, geschnitten und wir haben gemeinsam aufgeräumt. Ich denke mir das heute oft, wenn die Menschen so viel Probleme haben mit ihren Kindern, die nicht aufräumen und die nicht wegräumen wollen und die so chaotisch sind. Das geht natürlich über so ein Vorleben und so ein Vorleben ins Vertrauen zu gehen und zu sagen, ich habe Vertrauen in mich natürlich als erstes und dann aber eben auch in meine Kinder. Ich glaube, das ist eine gute Basis, dass das dann nicht ausgenutzt wird. Ja? Also, dass ich das vermittle, ich vertraue dir und wenn du meinst, es geht dir heute nicht gut und du kannst nicht in die Schule gehen, vertraue ich dir, dann ist das gut und dann schreibe ich dir eine Entschuldigung, da stehe ich hinter dir. Also ich habe immer versucht, hinter euch zu stehen und nicht hinter den Lehrern. Also irgendwie,
ja, aber glaubst du, das geht tatsächlich mit jedem Kind?
Ja.
Also,
ja.
Wenn man, aber ich meine, ein Kind kommt ja jetzt auch nicht ohne Prägung, ohne Vorerfahrung oder wie auch immer man es nennen mag auf die Welt. Also was ist denn, wenn ein Kind quasi schon als kleiner Rebell auf die Welt kommt, oder gibt es das nicht?
Nee, gibt es für mich nicht. Also es gibt mit Sicherheit natürlich Vorprägungen, wie auch immer man die nennt, auf der seelischen Ebene. Aber ich glaube trotzdem, dass das Kind immer der Ausdruck der Familiensysteme ist. Also immer der Ausdruck der Eltern, der Harmonie der Eltern, des Zusammenlebens der Eltern. Und tatsächlich immer wieder das Kind das spiegelt, was in diesem Familiensystem lebt und lebendig ist. Und da ist es in erster Linie schon mal wichtig zu sagen, wie lebe ich die Partnerschaft, wie bewusst gehe ich damit um, dass man achtsam auch im Familienumfeld miteinander redet, miteinander lebt. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Basis. Aber ich hatte eben das Wort ja schon mal so gesagt, Vertrauen ist das A und O. Ja? Also in mich selber, dass ich mich nicht selber andauernd in Frage stelle und irgendwelche Erziehungsmethoden von außen und Bücher lesen muss, was ich richtig machen kann, sondern wirklich mal darauf vertraue, dass ich als Mutter oder als Vater einen guten Bezug zu meinen Kindern habe und in mir so eine Sicherheit spüren kann, dass das, was ich mache, schon in Ordnung ist und mich entsprechend verhalte. Also ich glaube, das ist, was vielleicht heute ein bisschen fehlt oft.
Ist ja aber auch wahrscheinlich leichter gesagt als getan. Also was mache ich denn, wenn ich jetzt, also ich habe bisher keine Kinder, aber wenn ich Kinder habe und merke, ich will das so machen, wie du das gerade beschreibst, aber mir gelingt es halt nicht richtig. Also ich weiß nicht, mir fehlt dann vielleicht das Vertrauen und dann fange ich an, ein Kind zu erziehen, was dann eben irgendwie rebelliert oder nicht hört oder wie auch immer. Kriegt man dann denn noch die Kurve?
Also das ist so der erste Schritt, glaube ich sogar. Wenn das Kind rebelliert, beziehungsweise wenn man so merkt, da habe ich jetzt einen extremen Trotzkopf oder da habe ich jetzt extrem jemand, der nicht das Essen essen möchte, was ich koche, oder der ständig, wenn ich mal meine Ruhe brauche, laut wird oder mich stört und nicht auf mich hört, oder der sich nicht ins Auto setzen lässt und anschnallen lässt. Also solche Sachen sind natürlich die Herausforderungen im Alltag. Aber ich finde, genau das sind die Auslöser dafür, das eigene Verhalten in Frage zu stellen und zu gucken, warum habe ich denn eigentlich kein Vertrauen? Wo bin ich selber so unachtsam? Wo bin ich denn selber nicht in meiner Mitte? Wo bin ich denn selber sehr fahrig oder achte gar nicht darauf, was das Kind möchte? Also für mich sind diese Themen in der heutigen Zeit total wichtig, auch gerade mit unseren Handys und diesen Social-Media-Sachen, die wir natürlich jetzt viel schneller leben, sind, finde ich, unsere Kinder überfordert. Wir sind so, also die Eltern, die ich erlebe, sind so abgezogen von den Medien. Ja, also die Kinder brauchen eine Zuwendung, die Kinder lernen über Zuwendung und Kinder lernen über Verhalten und Fühlen, nicht über das Denken und Sprechen, ja, sondern das ist was später kommt. Und die Grundlage ist das Fühlen. Wenn ich mich als Kind wohlfühle, wenn ich mich gesehen fühle, wenn ich mich wahrgenommen fühle, gehört fühle, dann brauche ich nicht schreien, dann brauche ich keinen Zappes machen und dann bin ich auch in meiner Ruhe, kann schlafen und füge mich in dieses System auch gerne ein. Also ich glaube, das ist so, wenn es dann schwierig wird, gerade der Aufruf zu sagen, halt, stopp, hier wird was schwierig, jetzt kann ich aber nicht beim Kind gucken und schicke das zum Psychologen schon mit 3 Jahren, was ich den Horror finde.
Sondern ein bisschen Ritalin.
Genau, ganz furchtbar. Sondern sag dann wirklich, hey, das ist ein Zeichen für mich und jetzt muss ich mal gucken, wie ich dem Kind wieder eine Sicherheit gebe, aber ich fange bei mir an und ich gehe nicht nach außen, ich projiziere nicht, sondern ich fange wirklich bei mir an. Das ist, finde ich, ein wichtiger Ansatz da drin, immer wieder, also.
Ja, ja. Aber das heißt, ich finde trotzdem noch mal interessant, wie viel Einfluss hat man denn als Eltern? Wenn wir jetzt noch mal bei uns bleiben, bei meinen Geschwistern und mir, wir sind heute wirklich alle super verschieden. Wir kriegen alle unser Leben halbwegs auf die Reihe, in vielen Punkten natürlich auch nicht, so die Probleme, die jeder irgendwie hat. Wie maßgeblich war denn, ist denn jetzt für unser Gelingen heute, dass ihr damals gesagt habt, nee, ihr esst die Möhren auf? Also gibt's da einen wie viel Kontrolle hattet ihr, wie viel Einfluss hattet ihr?
Haben wir gesagt, ihr esst die Möhren auf?
Die einen sagen so, die anderen so. Ich glaube, bei dir mussten wir die Möhren nicht aufessen, bei unserem Vater schon. Und was ich ja auch witzig finde, heute mögen 3 von 4 mögen, glaube ich, Möhren. Eine definitiv nicht. Also es ist ja auch so.
Das
und
ist
wir mochten es damals alle nicht. Also das, wie viel bringt es einem 4-Jährigen zu sagen, du musst jetzt diese Karotten essen? Und mit 12 mag er sie dann von alleine. Also warum?
da rate ich ja auch von ab. Also davon ist ja wahrscheinlich wirklich richtig, dass ich das nie gemacht hätte, weil ich natürlich noch in einer Generation erzogen wurde, wo das aus den Kriegstagen sehr belastet war und man seine Teller leer essen musste, was man ja deutlich dann auch sieht in den Körperformen unter Umständen. Und das war einfach noch eine Zeit, die mich geprägt hat, wo natürlich nichts von Essen weggeschmissen wurde oder nichts vernichtet werden durfte und der Kühlschrank wirklich leer gegessen werden musste und mein Papa ja oder dein Opa ja auch die Tendenz hatte, wenn es irgendwo irgendwelche Angebote gab zu essen, hat er die aufgekauft, weil es gerade günstig war und das Essen war natürlich nach den Kriegsjahren, die die Generation erlebt hat, ein Riesenthema. Aber das jetzt nur so zum Essen. Ich glaube, du gibst den Kindern, was ich ja eben schon mal so habe anklingen lassen, die ersten 6 Jahre sind die Prägung in der Kindheit, ja, da sogar auch die Schwangerschaft, da würde ich auch noch mal ganz gerne drauf eingehen. Da wirst du geprägt, du spürst im Bauch der Mama in der Schwangerschaft schon das Verhalten, die Ängste, die Zuversicht, dieses Vertrauen, was die Mama selber hat. Und das geht dann nach der Geburt eben weiter bis zum 6. Lebensjahr, wo diese Grundprägungen angelegt sind. Und wenn man da ein gutes Vertrauen gepflanzt hat, würde ich sagen, wie so ein kleines Pflänzchen, kann das tatsächlich auch wachsen. Und egal dann, ob sich das als ich liebe Karotten oder ich hasse Karotten entwickelt, das Wichtige ist dahinter das Vertrauen zu sagen, ich weiß, was für mich richtig ist. Ja, das ist die Ursache dahinter. Und dann ist es nicht so wichtig, ob man dann viel vor seinem iPad hängt oder seinem iPhone hängt und Spiele spielt. Man braucht dahinter...
Oder vor einem Samsung Galaxy. Oder?
Entschuldigung. sondern wirklich zu wissen, ich vertraue meinem Kind und das kennt Alternativen, das kennt auch noch draußen spielen und das kennt auch noch den Spaß mit Papa und Mama um Sofa zu tollen oder es gibt noch andere Angebote, die es auch nutzt, aber das Vertrauen zu haben, dass sich das dann auch alles fügt und ich eine gute Basis gesetzt habe oder gepflanzt habe, wie ich eben gesagt habe, und das darf wachsen, ja, das ist das, wo alles drauf aufbaut, aber da hängt es heute dran. Ich finde, wir fangen eben, wo ich nochmal drauf zurückkommen wollte, in den Schwangerschaften schon viel zu früh an, dieses Vertrauen zu zerstören. Ja? Also die Frau, die heute schwanger ist, die ist so in den medizinischen Mühlen drin, dass wirklich dieses Vertrauen in sich, in den eigenen Körper und wirklich schwanger zu sein und entspannt zu sein und zu wissen, was dem Körper gut tut, das wird einem heute halt wirklich abgesprochen und auch nicht unbedingt unterstützt. Ne? Und
das finde ich mal schade. Das ist ja jetzt wieder mal leichter gesagt als getan. Jetzt hören vielleicht schwangere Frauen unseren Podcast und denken sich, ah ja, guter Ansatz. Und dann gehen sie zum Arzt und der erzählt ihnen, oh, sie haben jetzt aber schon zu viel zugenommen und irgendwie ist ihr Kind ein bisschen zu klein und eigentlich sollten sie damit aufhören. Am besten wir machen die Untersuchung und wenn wir da, keine Ahnung, Fruchtwasser entnehmen, können wir rausfinden, ob es Down-Syndrom hat oder so. Das ist ja super schwierig, dagegen anzukommen. Also was ist denn, wenn man jetzt nicht aus sich raus so eine Sicherheit oder so eine Ruhe und so ein Vertrauen in sich selbst hat, wie kriegt man das denn?
Wichtig ist ja als allererstes, das mal zu merken, dass man das nicht hat. Und dann kann man sich ja vielleicht einen Berater suchen. Es gibt Hebammen, die freiberuflich tätig sind und die einen da unterstützen können, die oftmals genau deswegen so freiberuflich sind, weil sie sagen, der Weg ist falsch, den wir da ein, oder den ich über die Schulmedizin da einschlage. Ich bräuchte eine andere Unterstützung. Und vielleicht auch mal die Mutter zur Rate ziehen, also die alten Generationen oder die Omas mal fragen, wie die das denn geschafft haben. Ja? Und dieses auf sich selbst vertrauen ist eben eine Selbstschulung, ja, wirklich wieder zu sich zu finden, den Körper wahrzunehmen, in sich zu gehen, in sich reinzuspüren und zu sagen, eine Schwangerschaft ist keine Krankheit, das ist für mich zum Beispiel schon mal wichtig. Da habe ich natürlich auch den Luxus, dass ich die Schwangerschaften mit euch sehr, sehr entspannt und sehr, sehr positiv in einem guten Grundgefühl verbringen konnte und dadurch wahrscheinlich schon auch wirklich eine gute Basis hatte, mit mir selber umzugehen und mit euch dann umzugehen.
Und aber das ist eine Herausforderung. Und so angekündigt habe und gar nicht mal so geplant war.
Nee, das ist darum geht's ja nicht.
Mein Lebensthema, ich war ein Darmproblem. Geht sie mit Bauchschmerzen zum Arzt?
Genau, das kann passieren, aber dann hat man eben trotzdem das Gefühl, nee, es passt, ich freue mich da total drauf und dann war es auch gut und dadurch baut sich ja das Vertrauen dann auch auf, dass man sagt, nee, ich nehme das an. Aber dass das ein Problem ist, glaube ich auf jeden Fall, aber ich finde es auch sinnvoll, wenn man sich da einen guten Berater und jemand holt, der ein bisschen am Boden steht und der mal sagt, so jetzt komm mal runter, mach mal nicht so ein Theater oder nicht so Schwierigkeiten hier, sondern sehe das mal alles ein bisschen natürlicher und hör wieder auf deinen Körper, hör dich selber, hör in dich hinein und nimm das mal alles nicht so als so überbewertet dann. Aber betrifft jetzt die Schwangerschaft nur.
Ja, aber ich wurde gerade ein bisschen hellhörig, ehrlich gesagt, bei den Müttern und Schwiegermüttern, was du gesagt hast. Weil wenn ich das so mitkriege in meiner Umgebung, sind die Mütter immer die, wo die Challenge darin besteht, sie auf Abstand zu halten. Weil in den meisten Fällen musst du die Mutter nicht nach Rat fragen oder die Schwiegermutter, den bringen die ungefragt mit, wenn sie ungefragt vor der Tür stehen oder so. Also ich finde, was ich mitkriege aus meiner Umgebung und was meine Freunde und Bekannte so für Erfahrungen machen, ist eher, dass da Mütter oder Schwiegermütter sehr übergriffig werden. Und eben weil sie das alle schon mal durchgemacht haben, wissen, wie es besser geht. Also das ist doch...
Ist natürlich auch so, ne? Also wenn man so als ältere Generation sieht, was da so läuft, denkt man ja öfter mal so, oh Mädel, mach nicht so ein Theater oder seht euch, guckt mal was anderes an. Das ist mit Sicherheit eine Herausforderung, das kann ich mir schon auch vorstellen. Aber es wäre halt wirklich auch nett, wenn man so den, was ja dann der Begriff so ist, den Ratschlag der älteren Generation nicht als Schlag empfindet und auch nicht als Schlag vermittelt bekommt, sondern tatsächlich als liebevolles Miteinander, ja, dass man auch das, die Meinung der alten Generation oder der älteren Generation nicht direkt als falsch und alt verteufelt, sondern man hat ja nicht grundlos so ein Leben durchgebracht und Erfahrungen gemacht und würde das vielleicht manchmal auch gerne einbringen, ne? Vielleicht wird das auch zu wenig geschätzt, aber es muss natürlich eine positive Sache sein und eine beidseitige, ne?
Es ist halt aber total schwierig, finde ich, da so die Gratwanderung zu kriegen, okay, das Buch kann ich ignorieren, weil ich höre auf mich selbst, der Schwiegermutter sollte ich aber mal zuhören, beim Arzt so die nötigsten Untersuchungen machen, aber darüber hinaus auch, also weiß nicht, deswegen wurde ich gerade ein bisschen hellhörig, weil das für mich so nicht zusammenpasst mit dem auf sich selber hören und dieses Vertrauen auf den eigenen Körper und auf die eigene Wahrnehmung zu entwickeln und dann aber gleichzeitig immer noch feinfühlig genug zu sein, zu erkennen, wer von außen kann mir weiterhelfen und wer aber auch nicht. Wo muss ich? Also so diese, ich finde es schwierig zu erkennen, wo ist es wichtig, dass ich Grenzen setze und wo muss ich offen bleiben.
Wo würdest du jetzt hingehen, wenn du da irgendwie Fragen hättest oder was würdest du da machen? Was wäre denn da dein Ansatz? Ich verstehe das ja mit den Schwiegermüttern. Natürlich ist es, oder mit den Müttern, dass das oft übergestülpt ist und auch sehr unachtsam oder sehr unsensibel gemacht wird. Und das finde ich, da zum Beispiel hast du recht, dass ja auch unsere Generation oder meine Generation jetzt, die ja als Mütter und Omas und Schwiegermütter fungieren, oft sehr unreflektiert sind, und das ja auch nicht merken wollen und nicht gesagt kriegen wollen oder so, Das verstehe ich, aber was würdest du dann machen?
Ja, das ist jetzt sehr hypothetisch, weil aus Mangel an Schwiegermüttern kann ich gar kein Kind kriegen gerade, aber okay, angenommen, ich hätte eine Schwiegermutter, die einen Sohn und der hätte mich geschwängert, lass mal überlegen. Ich würde tatsächlich wahrscheinlich dich fragen, aber wir sind uns auch immer sehr nah mit solchen Themen, ne? Ich weiß nicht, lag vielleicht daran, dass ich die Karotten damals nicht aufessen musste, dass ich da heute ganz dankbar bin immer für deinen Rat, aber ich finde es tatsächlich total schwierig. Ich würde vermutlich jede Menge YouTube-Kanäle und Instagram-Streams mir angucken. Also da finde ich...
Wird das nicht noch mehr Angst machen? Ich finde, das macht auch ganz schön Angst immer, was da so, weil man es ja sehr ungefiltert ist.
Ich mache es bei vielen anderen Themen, bei irgendwie Feminismus und Body Positivity oder solchen Themen mache ich das und dann bist du da sehr schnell in so einer Filterbubble, in der du auch schon bestätigt wirst in deinem Selbstbild. So gerade so kleine Herausforderungen, aber im Großen und Ganzen kriegst du eigentlich geliefert, was du hören wolltest. Ne? Weiß ich nicht. Ich würde mir da wahrscheinlich viel angucken.
Ja, also vielleicht ist das ja auch der heutige und passende Ansatz dazu, dass man da guckt. Aber wir können ja noch mehr Podcasts aufnehmen. Ich hatte jetzt schon öfter mal die Nachfrage, ob ich nicht zu adoptieren wäre als Oma. Das wäre ja dann auch ein interessanter Ansatz zu sagen, ja, ich bin eben jemand, der da vielleicht ein bisschen anders hinguckt und mache ich gerne. Ne? Also vielleicht habe ich wirklich manchmal sehr, sehr entspannte Tipps für die Mütter. Das habe ich ja dann auch in den Beratungen, dass ich die Rückmeldung kriege und die sagen, boah, das wäre ja ganz einfach. Ja? Das ist ja gar nicht so schwierig, wie man sich das vorstellt. Vielleicht sind das ja auch Sachen, dass man über solche Kanäle auch die Hand reicht und sagt, komm, ich zeige euch auch noch einen anderen Weg. Ne? Also das ist ja durchaus auch eine sinnvolle Möglichkeit. Ne?
Aber jetzt mal ganz alltäglich, du hast dich ja in deinem echten Leben als Oma dafür entschieden, sehr zurückhaltend zu sein, ne?
Ja.
Also du hast ja gar nicht so viel Kontakt mit deinen Enkeln oder stehst jetzt nicht so oft ungefragt vor der Haustür und...
Nee, das mache ich sowieso gar nicht.
Ja, aber nur, also weil es drei Stockwerke hochgeht.
Das auch, ja. Ich hasse drei Stockwerke hoch. Aber abgesehen davon, das mache ich ja bei keinem meiner Kinder oder bei keinem von euch, ich finde halt genau, was du eben angesprochen hast, diese Grenze von Einmischen und besser wissen, was zu machen wäre, beziehungsweise sich raushalten, die halte ich eben eher in diesem Bereich raushalten. Ja, ich weiß, wie bescheuert es ist, wenn man sich einmischt und wie lästig das sein kann und wie sehr man sich da auch reingeredet fühlt und besser, ja, irgendwie zurechtgewiesen fühlt. Und das möchte ich auf gar keinen Fall. Also weder bei meinen Kindern noch bei meinen Schwiegerleuten. Da bin ich dann eher die sagt, nee, ich nehme mich ganz zurück. Wenn ich gefragt werde, gebe ich sehr, sehr gerne Antwort, aber eben wirklich auch nur, wenn ich gefragt werde. In jeder Beziehung. Und das ist für mich im Moment so ein Motto, mit dem ich sehr gut leben kann. Das andere ist, dass ich jetzt so wenig Zeit vielleicht für meine Enkelchen habe. Das schuldet einfach auch gerade so meine Arbeit. Ich bin halt wirklich sehr, sehr viel unterwegs, vor allen Dingen auch an den Wochenenden in Seminaren und schreibe ja gerne Bücher. Dafür brauche ich zum Beispiel absolute Ruhe. Ich brauche so meinen Raum dafür. Ich male gerne Bilder. Das mache ich ja alles noch so nebenher. Und dafür brauche ich dann tatsächlich auch noch die Ruhe. Und die möchte ich mir im Moment auch noch nehmen. Und für mich ist so dieses, die Kinder erzogen zu haben, in die Welt geschickt zu haben und dann nochmal jetzt im Alter auch meinen eigenen Weg zu gehen, auch ein ganz wichtiger Aspekt da drin so. Und da, ja, finde ich das Leben im Moment sehr schön mit so, wie das ist für mich jetzt.
Ja, und das Risiko, dann dich zu sehr zurückzuhalten? Also könnte das so die Gegengeneration werden, quasi zu der einmischenden Elterngeneration? Weißt du, wie ich meine?
Ja, aber es ist ja nicht so, wenn man gefragt wird, bin ich da, ne? Also man kann ja durchaus auch, ja, ich finde nur wichtig, also ich kenne es ja auch von, obwohl meine Eltern oder deine Oma und Opa sich wirklich nicht eingemischt haben, die waren da schon klasse. Also
aber du warst auch weit weg, ne?
Ich war immer weit weg und die wussten vielleicht auch, dass ich da auch schwierig bin, dass ich es nicht so annehme, also dass ich schon so immer mein Ding mache auch. Aber ich kenne es einfach rundherum von vielen und ich sehe einfach diese Wahnsinnsbelastung, die junge Mütter haben mit den Einmischungen der alten Mütter und der Omas. Und dass die jungen Mütter eben nicht so oft, nicht so stabil in sich sind und einfach so ihr Ding machen und diese alten Mütter eben wirklich reinfuschen und das ist unangenehm. Ne? Also das kann wirklich sehr belastend sein. Ne? Und das möchte ich auf gar keinen Fall. Also sowas möchte ich nicht so gerne weitergeben. Aber jetzt sind wir ganz von der Pädagogik weggekommen.
Ja, ich merke das auch. Aber gut, jetzt das war unsere Folge zu Müttern und Schwiegermüttern. Zieht weit weg oder in den dritten Stock und ihr seid sicher oder wie wird es? Nee, okay. Freut mich auf die nächste Folge zu Pädagogik. Nee, aber dann lass uns doch, ich meine, den Bogen kriegen wir jetzt sowieso nicht mehr. Dann lass uns doch mit einem Gedankenspiel mal kurz vielleicht die Folge beenden. Ich bin schwanger, meine beste Freundin hat ein 3-jähriges Kind und meine zweitbeste Freundin hat einen 12-jährigen Sohn, den sie nicht unter Kontrolle hat und der Ritalin nehmen soll. Wir in den 3 Situationen, was können wir tun für mehr Vertrauen in uns und unsere Kinder?
Euch bei mir melden. Wir machen gerne eine Beratungsgruppe auf. Okay. Sowas macht mir total Spaß und ich glaube, ich habe da echt für jeden auch einen Einstieg oder Ausstieg, je nachdem, wie man es sehen will.
Worum es mir jetzt ging, natürlich kannst du jetzt irgendwie, ist es sehr individuell, ob ich jetzt einen Jungen habe, der irgendwie Ritalin nehmen soll oder gerade erst schwanger bin, aber was ist so der Grundansatz? Also wo kann jeder anfangen, dieses Vertrauen zu entwickeln?
Grundsätzlich mal vertrau mehr auf dich, hör nicht so viel auf die anderen. Fühl in dich rein, nimm deinen Sohn wahr, also jetzt bei dem 12-Jährigen, nimm mal den Jungen wahr, guck mal, was dem fehlt, was der wirklich braucht.
Ja, aber mal eine ganz konkrete Situation.
Was
also
meinst du,
die Schule ruft an und der hat sich schon wieder super daneben benommen, musste die ganze Stunde draußen sitzen und der kann nicht ruhig sitzen, seine Noten sind schlecht. Ganz konkret, an diesem Nachmittag, ich muss früher von der Arbeit gehen, weil ich dieses Kind von der Schule abholen muss, weil sich sowas von daneben benommen hat. Ich habe eigentlich andere Termine. Meine Mutter ist auch schon wieder genervt, weil ich mein eigenes Kind nicht unter Kontrolle habe. Wie kriege ich in so einer Situation dieses Vertrauen?
Das ist natürlich jetzt ein Riesensprung. Ja, da sind ja schon viele Kinder in den Brunnen gefallen oder sitzen am Rand, um reinzuspringen. Von daher ist die Situation schon sehr, sehr verschärft. In der Situation würde ich versuchen, zur Schule gehen, den Jungen abholen und erstmal in den Arm nehmen und ein Eis essen gehen und sagen, komm, jetzt müssen wir aussteigen aus der Nummer. Ich vertraue dir und ich nehme dich in den Arm und ich habe dich lieb, so wie du bist. Und das ist jetzt hier gerade nicht der richtige Weg, den wir haben. Also das wäre natürlich verschärft. Ja. Ob sich dann natürlich ein Kind in der Situation in den Arm nehmen lässt und ob man als Mutter in der Situation dazu in der Lage ist, das ist die Herausforderung, glaube ich.
Ja.
Ja, und da wirklich zu sagen, ey, ich muss jetzt mal wirklich einen Cut machen, so geht es nicht weiter. Ja. Und da Aber dieses sich klar machen, woran scheitert, dass es wirklich das Vertrauen in sich selber ist oder mal das Vertrauen ins eigene Leben oder in die eigenen Möglichkeiten, das finde ich so den Hintergrund, egal bei welcher Situation, ob man schwanger ist oder ob man 3-jähriges Kind hat oder ob man 12-jähriges Kind hat. Da muss man nur wissen, wenn die Kinder schon älter sind, dass es dann jetzt wirklich dann Zeit wird, den Hebel umzulegen. Sonst irgendwann sind die Kinder in der Pubertät und dann geht es einfach in einen Weg, den man dann tatsächlich nicht mehr gewandelt kriegt. Also da wird es richtig schwierig dann. Möglichst früh anfangen, möglichst früh zu erkennen, dass es nicht schlimm ist, wenn ich als Erwachsener für mich Verantwortung übernehme und tatsächlich einen Weg finde, bei mir die Fehler anzuschauen und zu ändern und nicht aufs Kind zu projizieren. Aber ich denke, das ist ein ganz gutes Ende jetzt hier für unseren Podcast.
Ja.
Und vielleicht ein schöner Einstieg auch für eine nächste Folge wieder.
Vielleicht schaffen wir es mal über Pädagogik zu reden.
Ja, wäre ja ein guter Ansatz. Und ich freue mich schon drauf. Und ja, ihr findet einfach mehr noch von mir hier auf Spotify kostenlos. Beziehungsweise wird unsere Podcast-Reihe einfach fortgesetzt mit interessanten und spannenden Themen. Und ich freue mich auf euch.
Genau, bis dahin. Tschüss.
Danke, Janika.
Danke, Stefanie.